Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. An lauen Sommerabenden, da können Sie ganz schön lästig sein. Und wenn Sie einen stechen, ist das auch nicht unbedingt angenehm. Insekten sind aber trotzdem unverzichtbar. Das dürfte inzwischen jedem klar geworden sein. Und auch der Buchmarkt reagiert mit vielen bunten, lehrreichen Büchern auf die Bedrohung der Kleinstlebewesen. Einige davon stellen wir Ihnen gleich vor. Die türkische Schriftstellerin und Journalistin Asli Erdoğan war im Februar nach einem langen Kampf in der Türkei vor Gericht von dem Vorwurf der Terrorpropaganda freigesprochen worden. Jetzt droht aber der 53-Jährigen, die in Deutschland im Exil lebt, offenbar ein neuer Prozess. Ein neuer Staatsanwalt will ihren Fall vor einem höheren Gericht erneut verhandeln. Und ich bin jetzt mit Regula Fenske verbunden, der Präsidentin des Deutschen PEN-Zentrums. Guten Morgen, Frau Fenske.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Wie kann das denn überhaupt sein, dass Asli Erdoğan überhaupt noch mal angeklagt werden kann? Da ist ja auch diese Frist schon längst abgelaufen. Ist das überhaupt rechtens?
Nein, also nach unseren Begriffen einer unabhängigen Justiz ist das überhaupt nicht möglich. Sie ist ja im Februar, wie Sie gerade gesagt haben, freigesprochen worden. Aber der türkische Präsident hat ja die Machtbefugnis längst auch über in die Gerichte und die Staatsanwaltschaften hinein zu regieren. Und da kommt dann der Befehl von oben. Man hat sich auch schon im Februar eigentlich keine Illusion hingegeben, dass da jederzeit wieder was kommen kann. Das ist eben dieses Willkürsystem, das natürlich auch dazu dient, dann Angst zu erzeugen und den Menschen jegliches Gefühl zu nehmen, dass man sich irgendwie, dass da eine Art von Rechtssicherheit bestünde. Nein, die Frist ist vorbei gewesen nach einer Woche, jetzt sind 4 Monate rum und jetzt wird einfach mal wieder demonstriert, dass wer die Macht hat oder für sich beansprucht.
Denn das ist ja eigentlich ein abgeschlossener Fall und normalerweise darf da, glaube ich, soweit ich weiß, auch gar kein neuer Staatsanwalt nochmal ran. Da wird ja richtig gehend Recht unterhöhlt.
Ja, das hat es auch früher schon in der Türkei gegeben. Wir hatten ja die Stipendiatin Pınar Selek, bei der das auch so gewesen ist, über Jahre hinweg eine Farce sondergleichen. Und jetzt wird das natürlich noch viel häufiger angewandt. Man kann ja auch an Osman Kavala denken, der aus dem Gefängnis entlassen worden war und dann sofort wieder verhaftet worden ist. Ja, also man hatte sich noch kaum gefreut, da war schon wieder die nächste Inhaftierung vorgenommen. Das ist eine furchtbare Willkürherrschaft und das hat nichts mehr mit Unabhängigkeit der Justiz zu tun. Deshalb sind wir natürlich sehr besorgt und auch sehr empört, weil das einfach, das gehört sofort fallen gelassen. Aber das ist eben dann auch, sagt etwas über das Regime aus, wie da versucht wird, die Macht zu halten.
Was wird denn Frau Erdoğan überhaupt unterstellt? Also was ist eigentlich der Vorwurf, um das nochmal sich vor Augen zu führen?
Ja, man hat ihr 2016 nach dem gescheiterten Putschversuch die Zerstörung der nationalen Einheit vorgeworfen. Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung heißt es, Terrorpropaganda. Man muss sich mal ihre Bücher durchlesen, dann weiß man, was für eine großartige Schriftstellerin und wirklich eine Dichterin sie ist. Also ich finde, sie gehört in die Kategorie derjenigen, die man für den Literaturnobelpreis vorschlägt. Aber diese Vorwürfe sind völlig absurd. Ich kann Ihnen auch nicht erklären, warum man und wieso man auf solche Vorwürfe kommt, weil die völlig unhaltbar sind.
Und bei diesen ganzen Vorgängen, jetzt spielt ja aber auch die Justiz offenbar mit. Die ist offenbar so bereinigt, dass das auch funktioniert, nicht?
Ja, und jetzt sind wir sehr besorgt eben auch. Es ist ein neues Gesetz in der Planung, das erlassen werden soll, das dem Präsidenten dann auch noch die Macht geben soll, über die Rechtsanwaltskammer zu regieren. Also dann ist sozusagen der letzte Rest der unabhängigen Justiz wäre dann auch noch verschwunden.
Aber da gibt es ja offenbar jetzt Widerstand. Da gab es so einen Sternmarsch von Anwälten. Was war das für eine Aktion?
Also das war eine ganz eindrucksvolle Aktion und ich bin etwas bestürzt auch, dass in unseren Medien darüber so wenig berichtet worden ist. Am 19. Juni haben sich ungefähr 110.000 Vertreter der Rechtsanwaltskammer auf den Weg gemacht, auf einen Sternmarsch in Richtung Hauptstadt, in Richtung Ankara. Aus über 80 Provinzen sind die losmarschiert. und sind dann mehrere Tage zu Fuß gegangen, zum Teil auch an ihren schönen Rechtsanwaltsverteidiger Talaren, die also wirklich sehr schmuckvoll sind. Da gibt es tolle Fotos. Am 22.06. haben sie dann waren sie vor den Toren der Stadt. Dann hat aber die sogenannte Riot Police, das ist so die Bereitschaftspolizei, sie gehindert daran, die Hauptstadt zu betreten. Dann haben die ein Sit-in auf einem Feld gemacht, sind noch vom Regenschauer durchnässt worden, haben da wirklich ausgeharrt. Und am 24.06. ist dann endlich die Polizei abgezogen und dann sind die nach Ankara einmarschiert, ein großer Demonstrationszug. Da gibt es sehr eindrückliche Fotos. Ich habe auch auf meiner Facebook-Seite eins gepostet. Also das hätte ich eigentlich gerne auf der Titelseite großer Zeitung hierzulande gesehen. Vielleicht ist mir was entgangen. Dann bitte ich um Entschuldigung. Aber ich finde, darüber hätten wir mehr berichten müssen. Sich eben dagegen wehren wollen, dass der Präsident qua Gesetz dann auch noch die Macht bekommt, die Rechtsanwaltskammer zu regieren.
Und es geht ja auch um sehr viele Fälle von Schriftstellern und Journalisten im Land, nicht nur Asli Erdogan. Was wissen Sie darüber? Was haben Sie für Kontakte noch zu anderen Autoren und Autorinnen?
Ja, die sind natürlich immer vermittelt dann wieder über andere, die uns dann wieder berichten. Also wir haben ja unsere Ehrenmitglieder, Ahmet Altan, Selahattin Demirtas, die noch völlig zu Unrecht in Haft sitzen. Osman Kavala habe ich eben erwähnt, der ein großer Menschenrechts- und Menschenfreund ist, ein Philanthrop, ein Mäzen. Und das Verrückte ist ja, dass jetzt aufgrund der Corona-Gefahr man, ich glaube, 100.000 Häftlinge entlassen hat. Das sind aber die Verbrecher gewesen, die freigelassen worden sind. Und die politischen Gefangenen hat man nicht entlassen, wobei einige dieser genannten ja auch zu Hochrisikogruppen gehören, aufgrund des Alters, aufgrund von Vorerkrankungen. Also man muss inzwischen schon sagen, das geht nicht mehr nur um die Meinungsfreiheit, schlimm genug, sondern es geht jetzt wirklich auch um das Recht auf Leben, denn die sind ja jetzt wirklich auch in größerer Lebensgefahr durch die Pandemie.
Und wissen Sie, wie Asli Erdogan, die ja auch schwer erkrankt ist, wie sie diese Nachricht jetzt aufgenommen hat von der neuerlichen Anklage?
Ja, das ist furchtbar. Also sie hat schon im Februar auch gesagt, das kann jederzeit wieder auch neu aufgerollt werden. Also da macht sie sich keine Illusionen. Aber dass das der Psyche eines Menschen sehr zusetzt und dass das einen ja in eine furchtbare Einsamkeit stürzt, dann auch im Exil zu sein, jetzt natürlich auch durch die Kontaktsperren sozusagen auch wenig Kontakte noch zu haben. Also das kann sich, glaube ich, jeder von uns vorstellen, wie würden wir selber uns in so einer Situation fühlen und dass das schrecklich sein muss, das kann man sich, glaube ich, sehr gut vorstellen.
Regula Fenske, die Präsidentin des Deutschen PEN-Zentrums. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Fenske.
Danke für das Interesse.
Und von Asli Erdogan ist zuletzt auf Deutsch das Buch Das Haus aus Stahl erschienen beim Penguin Verlag. Wir haben in diesem Jahr ein Bienenhotel zu Hause gebaut und die ganze Familie freut sich, wenn Hummeln, Bienen und sogar Wespen auf dem Balkon zu Gast sind. Denn so ganz selbstverständlich ist das ja nicht mehr. Die Biomasse fliegender Insekten ist in den letzten 27 Jahren um 3/4 zurückgegangen. Das zeigen verschiedene Studien. Und diesen krabbelnden, summenden Kleinstlebewesen hat das immerhin schon mal mehr Aufmerksamkeit eingebracht, auch auf dem Buchmarkt. Seit letztem Jahr sind rund 2000 Bücher, Spiele, aber auch Kalender zum Thema erschienen. Da sind Sach- und Bilderbücher dabei und sogar Kochbücher. Und meine Kollegin Susanne Billig hat versucht, sich mal durch diesen Insekten Dschungel da durchzuwühlen. Das ist ja ein ziemlich bunter Stapel und die sehen auch optisch ganz unterschiedlich aus. Klein, groß, dick, dünn. Ich denke mal, das sind auch ganz unterschiedliche Genres. Was haben wir denn da so auf unserem Stapel liegen, Frau Billig?
Ja, was haben wir da liegen? Da sind zunächst mal großformatige, sehr liebevoll gestaltete Kinderbücher. Das große Buch der Krabbeltiere heißen die dann oder die wunderbare Welt der Insekten. Dann gibt es Bücher für Erwachsene, die ganz als Klassiker daherkommen. Vor kurzem im Kosmos Verlag in neuer Auflage erschienen. Der Klassiker Welches Insekt ist das? Mit wunderbaren Zeichnungen von 450 Insektenarten aus ganz Europa. Dann gibt es erzählende Bücher, die uns mit Insektenliebhabern und Insektenexzentrikern bekannt machen. Und das geht bis hin zum Einblick in die Rechtsmedizin, wenn Insekten über Leichen gehen. Als Entomologe auf der Spur des Verbrechens gibt es ein Buch.
Das interessiert mich als Krimi-Fan jetzt ehrlich gesagt am meisten. Wollen wir da mal reingucken?
Gerne. Ja, was ist das für ein Buch? Da, das ist ein Taschenbuch, ein erzählendes Buch. Ich musste mich ein bisschen gewöhnen an den Gedanken, weil so Fleischfliegen und Totengräber, Käfer, die sich an Leichen zu schaffen machen, das ist jetzt nicht mein tägliches Hobby, aber der Autor erzählt so wunderbar entspannend und so leichtfüßig, aber auch sachlich, dass man da schnell aufhört, sich zu gruseln. Und wenn er sich dann seitenweise liebevoll vertieft in das Leben der Schmeißfliege, wie die ihre Eier in Paketen ablegen, wie mühsam sich die Larven aus den Eihüllen befreien, wie die Larven immer in Gefahr sind, zu vertrocknen oder zu erfrieren, also empfindsame Wesen sind, dass die das dann alles auf Leichen vollziehen, diesen Lebenszyklus, und wie Rechtsmediziner daraus Todesarten bestimmen oder Todeszeitpunkte. Das nimmt man dann irgendwann als genauso sachliche und selbstverständliche Information. Also das ist wirklich toll erzählte, anspruchsvolle Biologie mit vielen spannenden Kriminalfällen.
Und wie ist das mit den Kinderbüchern? Die sehen natürlich am tollsten aus, schön bunt hier. Aber das scheint ja auch sehr populär bei Kindern zu sein, dieses Thema.
Ja, vor allem, was mir aufgefallen ist, das Riesenformat ist populär. Da gibt es wirklich Bücher, da kann man fünfteilige Kaffeesets auf den Tisch auftragen. Das riesigste Buch in der Auswahl, die ich hier gewählt habe heute, heißt 100 Insekten in Lebensgröße. Das ist auf ganz hochwertigem, glänzendem Papier gedruckt. Da können Kinder eben Insekten in Lebensgröße mal erfahren in ihren Lebenswelten. Die sind dann so auf wimmelnden Bildern auf dem Feld, am Wasser, im Wald. Und wie groß so eine Riesenwanze ist mit 12 Zentimetern oder die australische Riesenlibelle mit einer Flügelspannweite von 15 Zentimetern. Wenn man da mal die kleine Hand dran legt, dann merkt man, was das für riesige Biester sind. Dann gibt es sehr schön das Buch Die wunderbare Welt der Insekten. Auch das ist ein ziemlich großformatiges Buch. Und das widmet sich vielen Randthemen, fand ich auch einen interessanten Ansatz. Zum Beispiel gibt es eigentlich Insekten, die im Meer leben. Ganz wenige Arten, aber man sieht dann auf einer Doppelseite zum Beispiel zwei Pinguine und der eine kratzt sich am Hals. Was hat er? Er hat Läuse. Und so können eben Läuse im Meer leben. Sie verstecken sich im dichten Federkleid der Pinguine und wenn die auf Tauchgang gehen, dann halten die Läuse sozusagen mit die Luft an. Dann keine Lebenswelten, sondern einzelne Arten stellt dieses Buch, das große Buch der Krabbeltiere, vor. Da gibt es dann eine Doppelseite nur Heuschrecken oder nur Termiten oder auch sehr schön eine Doppelseite, die dunkle Nacht, drinnen im Haus schlafen die Kinder, draußen kreucht und fleucht es. Und alle diese Kinderbücher bringen auch ein bisschen Biologie, Pheromone, Larvenstadien, aber immer so ganz nach Lust und Laune der Autoren.
Gleich ein Lupenglas dazu gekauft, hat man schon was Schönes zu tun mit den Kindern.
Auf jeden Fall.
Es gibt aber auch für Erwachsene sicher was Ordentliches zu tun durch diese Bücher, essayistische Titel, wo man noch was erfährt in Richtung Nature Writing. Gibt es das auch?
Ja, das gibt es auch. Also sehr schön, ein deutscher Titel, der Insektensammler von Olaf Fritsche. Der ist Wissenschaftsjournalist, selbst promovierter Biologe. Und der stellt sehr poetisch so eine kleine persönliche Auswahl vor. Die Eintagsfliege, der Distelfalter, der Maikäfer. Er zitiert Gedichte rauf und runter. Also auch literarische Freuden hat man dabei. Es gibt schöne Illustrationen. Dann gibt er viele Tipps für eigene Beobachtungen. Ein ganz schöner Titel ist der 10. Band der Reihe Erinnerungen eines Sektenforschers von Jean-Henri Fabre. Der hat im 19. Jahrhundert gelebt. Der hat mit seinem 10-bändigen Monumentalwerk damals ganze Scharen von Intellektuellen dazu inspiriert, mit dem Schmetterlingsnetz aufs Land auszuschwärmen und mal sich der Insektenwelt zu widmen. Eine schöne stilistische Mischung, also einerseits sehr sachlich, sehr präzise beobachtend, aber auch hemmungslos vermenschlichend im 19. Jahrhundert geschrieben. Also wenn er sich da mit dem Liebesleben des Mulmbocks zum Beispiel befasst, das ist ein Käfer, dann schreibt er, was sind es für traurige Liebhaber, nie eine Anwandlung von ihm, sie zu umwerben, nie eine Neckerei von ihr, um ihn zu reizen, sie laufen voreinander weg und wenn es zu einer Begegnung kommt, schlagen sie sich gegenseitig zum Krüppel. Ja, dann noch vielleicht ein Buch möchte ich unbedingt erwähnen bei den erzählenden Büchern, Planet der Insekten von David McNeil. Der reist um die ganze Welt und sucht diese Insektenexzentriker auf. Also Bettwanzenfahnder in New York oder Farmer in Australien, die so viel Kuhfladen auf den Wiesen haben, dass die Mistkäfer importieren, um irgendwie dieser Kuhfladen Herr zu werden. Der setzt sich auch selber, der Autor, Bettwanzen auf die ganze Haut und lässt sich mal zerstechen. Also das ist ein Erzähler, der wirklich keine Mühe scheut, um uns für Insekten zu begeistern.
Aber was mich jetzt doch ein bisschen wundert, das klingt klingt so, als ob es wahnsinnig viele Insekten gibt, aber wir haben ja zum Beispiel unser Bienenhotel gebastelt, weil es ja so wenig Insekten gibt und die Insekten sterben. Gibt es dazu auch was?
Ja, ich habe jetzt hier in dieser Auswahl populärwissenschaftliche Bücher kein Buch, was sich ausschließlich dem Thema widmet, aber es ist wie der Bühnenhintergrund, vor dem alle diese Bücher ihren Auftritt haben. Irgendwo erwähnt wird es immer, zum Beispiel die Autoren von 111 Insekten, die täglich unsere Welt retten, ganz cool, ganz stilistisch, ganz frech geschriebenes Buch, sehr schön. Die sagen, das ist unsere Schreibmotivation. Ja, das sechste Massensterben ist in vollem Gange, sagen sie. Was ein Asteroid für die Dinosaurier war, sind wir für die Insekten. Dabei können wir hier alle nur leben, weil es die Insekten gibt auf diesem Planeten. Der wäre für uns sonst nicht bewohnbar. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Sie haben ja schon so ein paar von diesen eher lästigen erwähnt, die Bettwanzen und womit sich der eine Autor da alles herumgeschlagen hat. Gibt es auch dazu was, zu diesen nicht ganz so erfreulichen Begegnungen mit Insekten?
Also die haben überall oder in vielen Büchern ihren Auftritt, natürlich in den Kinderbüchern. Die befassen sich mit der Laus, der Wanze, dem Floh, der Küchenschabe. Dann gibt es so ein fast schon Sachbuch neu erschienen, das heißt Parasiten, verdrängte Plagegeister mit einem Fragezeichen. Der Autor erzählt sehr interessant, dass es diese parasitär lebenden Insekten schon seit Urzeiten auf der Erde gibt. Also man hat Bernstein gefunden, 100 Millionen Jahre alt. Was war darin? Eine Stechmücke, eine blutsaugende. Oder man hat mumifizierten Stuhl gefunden, 10.000 Jahre alt, da waren Eier von Madenwürmer drin. Oder es gibt alte Papyrusrollen aus Ägypten, da werden Spulwurminfektionen im Detail beschrieben. Dann gibt es ein ganz ungewöhnliches Buch, was ich spannend finde, 600 Seiten wuchtig, Die Mücke heißt das, von Timothy Weingart. Der berichtet davon, wie Mücken den Gang der Geschichte immer wieder verändert haben. Die Kreuzzüge, die Kolonialzeit natürlich. Da haben Mückenplagen immer eine große Rolle gespielt. Er ist Militärhistoriker, wirft viel mit Kriegsmetaphern um sich in dem Buch. Also die Mücken sind eine blutrünstige Armee. Sie patrouillieren über jeden Quadratzentimeter der Erde. Gibt es ein paar Kritiker, die das gestört hat? Mich hat es ehrlich gesagt nicht gestört. Wenn ich den Terminator mit Arnold Schwarzenegger gucke, beschwere ich mich hinterher auch nicht über Kriegsmetaphern. Das gehört zum unterhaltenen Genre. Und wer es ein bisschen nüchterner haben möchte, der kann Weltmacht auf sechs Beinen lesen. Da geht es um Ameisen und ihre Bedeutung für die Ökosysteme der Erde.
Und wir haben ja ganz zu Anfang gesagt, es gibt sogar Kochbücher und manche Leute essen ja auch schon Insekten. Haben Sie sich da auch schon mal irgendeine Heuschrecke in die Pfanne gehauen jetzt?
Nee, das habe ich nicht getan. Ich habe nur ein Buch auch drüber gelesen, Insektenessen von Florian Schweigert. Der holt uns ab. Also der sagt, wer mag keinen Honig? Viele Menschen essen Honig und er preist dann die Vorzüge, die Nährstoffe und dass es keine ethischen Probleme gibt in der Massentierhaltung, weil Insekten sowieso immer alle auf dem Haufen leben. Mein Ding ist es nicht. Ich esse auch kein Fleisch. Er bringt da auch Rezepte. Aber ich denke mal, ethisch und ökologisch geht es mit der Massentierhaltung von Säugetieren so nicht weiter. Und das wird vielleicht ein Stück Zukunft sein.
Susanne Billig, vielen Dank für diesen Rundgang durchs Insektenreich. Und wenn Sie neugierig geworden sind, wir haben Ihnen eine Liste mit den Büchern zusammengestellt, über die wir gesprochen haben, zu finden unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Sommerbücher.
Ich heiße René Agiga und ich leite hier ein Ressort, zu dem die Literatur auch dazugehört. Mein Buch heißt Ausgang aus der langen Nacht, Versuch über ein entkolonisiertes Afrika und ist geschrieben von einem Philosophen, Historiker namens Achille Mbembe. Also der Anlass für mich, dieses Buch teils wiederzulesen, teils neu zu lesen, ist dieser Streit, der da im Frühling tobte. Der Streit, der beschäftigte sich vor allem mit dem Vorwurf, Achille Mbembe habe antisemitische Passagen in seinen Schriften. Und dieses Buch hat damit zunächst mal nicht viel bis nichts zu tun, sondern so wie ich das wahrnehme, dreht es sich tatsächlich alles erstmal um Afrika, beziehungsweise um Afrika in der Welt, also nicht zuletzt in seinem Verhältnis zu den ehemaligen europäischen Kolonialmächten. Einen knalligen Satz habe ich nicht, aber einen markanten Begriff. Der heißt Afropolitanismus. Und was Mbembe darunter versteht, das ist leider nicht ganz markant auf einen Punkt zu bringen, aber es geht ihm damit darum zu beschreiben, wie die Afrikaner in der Welt sind. Und damit meint er, dass Afrikaner eben nicht nur auf dem afrikanischen Kontinent, sondern eben auch verstreut in der Welt sind und das seit Jahrhunderten. Und diese Verstreuung, diese Beziehung zwischen Kontinentalafrika und Diaspora-Afrika, könnte man sagen, die arbeitet an sowas wie Relativierung von Wurzeln und ermöglicht es, das Fremde, den Fremden, die Fremden in sich selbst wiederzuerkennen. Ich glaube, es gibt immer gute Gründe, so schlaue Autoren wie Achille Mbembe zu lesen. Warum in diesem Sommer für mich? Weil seit der Tötung von George Floyd auf der ganzen Welt gegen Rassismus demonstriert wird und über Rassismus debattiert wird.
René Agiga empfiehlt also das Buch Ausgang aus der langen Nacht, Versuch über ein entkolonisiertes Afrika von Achille Mbembe. Übersetzt hat das Buch Christine Pries, erschienen ist es beim Suhrkamp Verlag für 28 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Gerade mal 31 Jahre alt war der promovierte Historiker, Autor und Zeichner Felix Hartlaub, als er in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in Berlin verschwand. Was von ihm geblieben ist, sind seine Notizen und Briefe und Texte, die ein eindrückliches Bild zeichnen, wie das Leben unter der Diktatur ausgesehen hat. Matthias Weichelt hat jetzt ein Buch über dieses kurze Leben des Felix Hartlaub geschrieben. Der verschwundene Zeuge ist der Titel und Edelgard Abendstein hat es gelesen. Frau Abendstein, was macht denn dieses kurze Leben aus? Was erzählt Weichelt so über ihn?
Er schildert ihn als unauffälligen Mann, der immer auf Abstand bedacht ist und erst nach und nach zum Schreiben kommt. Er wird hineingeboren in ein liberal, bildungsbürgerliches, sehr wohlsituiertes Elternhaus. Der Vater ist ein renommierter Kunsthistoriker und leitet die Mannheimer Kunsthalle. 1933 bereits wird er vom Dienst entfernt, weil er eben sogenannte entartete Kunst ausgestellt hat. Und er ist ein strenger Vater, der seinen Sohn mit professoralem Erwartungsdruck ihm nachstellt auf diese Weise. Er promoviert dann ordentlich über ein historisch entlegenes Thema und schafft es mit Beginn des Krieges tatsächlich lebenslang, vom Fronteinsatz verschont zu werden. Das verdankt er einerseits der Fürsprache seines Doktorvaters, der aus der Nähe Himmler stammt, und zum anderen einer Reihe von vielen Zufällen. Er wird in dieser Zeit, in der er eben nicht an der Front ist, wird er mit Aufgaben betraut in der Machtzentrale des Hitler-Regimes. Er arbeitet zunächst als Archivar in Paris, im besetzten Paris, und dann in der Wolfschanze und später auch in Berchtesgaden. Alles, was er dort erlebt, schreibt er auf, heimlich und für die Schublade.
Und dann verschwindet er. Was weiß man denn darüber?
Ja, er verschwindet am 20. April 1945 und seine Spur verliert sich in dem zerstörten und umkämpften Berlin. Abgehalten werden sollte er eigentlich von seinen Freunden, von seinen guten Berliner Freunden. Dazu gehört Klaus Gysi, der spätere DDR-Kulturminister. Und gleichzeitig, die kennen sich seit ihrer Odenwald-Schulzeit, ist Klaus Gysi Mitglied des kommunistischen Widerstands des Untergrunds. Und zum Dritten, und das macht die Sache sehr pikant, er hat eine Mutter, die 20 Jahre älter ist als Hartlaub, in die Hartlaub sich leidenschaftlich verliebt und bis zu deren Emigration unterhalten die beiden eine sehr heftige Beziehung miteinander. Diese Art von Begegnung mit dem Kommunismus einerseits und andererseits der Machtzentrale, das ist ein ganz spannender Stoff. Und der Verführungskraft dieses Romanhaften, der in dem Stoff steckt, entzieht sich aber Weichelt.
Was macht er denn stattdessen? Also wie geht er mit den Texten um von Hartlaub?
Das ist ganz toll. Er kommt ohne jede Art von akademischem Brimborium aus. Er braucht keine Fußnoten, sondern er packt die Texte in seinen eigenen Text hinein. Er komponiert sie förmlich dort und er lässt die Texte selber sprechen. Auf diese Weise kommt einem diese Zeit, diese bedrohlich monströse Zeit, auf eine ganz atemberaubende Weise nah. Man ist mitten im Geschehen, man ist dort in der Wolfschanze, man ist, im Übrigen hat Hartlaub auch den 20. Juli dort aus mittlerer Entfernung miterlebt. Man ist bei diesen menschenfressenden Gesichtern, wie er das nennt, bei dem Dummstolz der Führungsriege. Aber auch in Paris beispielsweise lernt man kennen, wie die Mechanik funktioniert, wie Leute, die eigentlich gebildet sind, auf Korrektheit bedacht, auf Pflichterfüllung, wie die umgedreht werden. Nicht etwa, weil Gehirnwäsche passiert, sondern deswegen, weil sie als Besatzer eine Rolle spielen wollen und sie geraten in den Strudel der Arroganz, einfach deswegen, weil sie sich nicht blamieren wollen. Also das sind ganz, ganz brillante Psychogramme eigentlich, Charakterstudien in Miniatur, die Hartlaub uns da überliefert hat. Und Weichelt macht es eben sehr schön, dass er in sein ganz zeithistorisch grundiertes und auf Fakten beruhendem Parlando einer Biografie gar nichts romanhaft ausmalt, sondern immer wieder die Frage stellt, ist das möglich beispielsweise? Was ist der Grund, warum er nie an die Front musste? Oder hat er Gysi, seinem Freund Klaus Gysi, nichts berichtet über die Innenansichten der Macht? Das wird immer wieder behauptet, es sei eine enge Verbindung zwischen den beiden gewesen. Ist es in der Tat auch. Aber er verweist vieles in den Bereich der Spekulation. Und insgesamt, finde ich, ist das eine wirklich sehr, sehr gelungene Biografie.
Ilgard Armstein über Matthias Weichelts Buch »Der verschwundene Zeuge – Das kurze Leben des Felix Hartlaub«. Erschienen ist das Buch beim Surkamp Verlag. Es hat 232 Seiten und kostet 20 Euro. Im deutschen Popzirkus fällt der Schlagersänger, Rapper und Techno-Musikant Romano schon allein vom Styling her ziemlich auf, denn er trägt lange blonde Zöpfe zu goldener Bomberjacke und Trainingshose. Mindestens so ungewöhnlich wie sein Outfit sind aber auch die Texte von Romano, der es vor 4-5 Jahren bis in die Charts geschafft hat mit dem Song Klaps auf den Po. Jetzt hat er gemeinsam mit dem befreundeten Musiker Honza eine Hommage an eine Textgattung veröffentlicht, die oft unterschätzt wird. Gesa Ufer hat für uns den Song Kleinanzeige genau gelesen.
Drängend und lockend umgarnt uns Romanos Stimme, genau wie die günstigen Kaufangebote, die er besingt.
Kleinanzeige, Zeige, kleine, Kleinanzeige, Kleinanzeige, kleine, Kleinanzeige, Kleinanzeige, kleine, Kleinanzeige. Die Stimmung steigt, wenn ich das hier meiner Kleinanzeige.
Kaum ein Text liefert so unverfälscht Zeugnis vom echten Leben mit all seinen Höhen und vor allem Tiefen wie die Kleinanzeige. Ob Kontaktanzeige, Suche oder Biete-Rubrik, die Lektüre ist so ergiebig, dass selbst Menschen, die meinen, nichts und niemanden zu brauchen, in Versuchung geraten.
Weißer Schrank, rotes Dekor, 60 VB, das klingt doch okay. Ich setz mich in den Nessel mit den gelben Ohrensesseln. Brauchen wir ein Set von den schönen Kupferkesseln? Angebot hier, ein Angebot da. Ich hab die Lage voll, alles Schnippchen ist doch klar.
Dass das legendäre Berliner Stadtmagazin City nun nach 43 Jahren sein Erscheinen einstellen muss, liegt vordergründig an der Corona-Pandemie und der Tatsache, dass es keine Veranstaltungen mehr gibt, die es ankündigen könnte. Tatsächlich begann der Niedergang aber mit dem Abwandern der geliebten Kleinanzeigen.
Nur selbst der Polar, das Ding hätte ich jetzt wirklich gern. Und nebenbei wollen wir uns mal kennenlernen.
Während Plattformen wie Instagram, auf denen sich gern perfekt proportionierte Menschen vor perfekt proportionierter Kulisse zeigen, im Verdacht stehen, weniger perfekt proportionierte Menschen schwermütig zu machen, bietet die digitale Welt der Kleinanzeigen genug Platz fürs Unperfekte. eBay-Kleinanzeigen, das mit seinen 40 Millionen Anzeigen reichweitenstärkste Online-Angebot Deutschlands, rät dazu, beim Bewerben eines Gegenstandes unbedingt persönlich zu erzählen. Es darf ruhig menscheln. So bekommt der geschäftliche Kontakt durchaus das Potenzial, zum Privaten zu werden.
Schöne Füße, geht noch was am Preis, liebe Grüße. Das Teil ist wirklich heiß. Okay, ist abgemacht, wie komme ich da jetzt ran?
Du schiebst die Kohle rüber und ich schreib dich wieder an. Das fühlt sich gut an, oder? Jetzt sind wir bekannt.
Alles sicher mit versicherten Versuchen.
Die Lektüre von Kleinanzeigen fasziniert aber auch der Abgründe und heimlichen Leidenschaften fremder Menschen wegen. Hemingway soll die gesamte Tragik eines Romanstoffes in den folgenden Kleinanzeigentext mit nur 4 Worten gepackt haben. Zu verkaufen? Babyschuhe. Ungetragen. Die Berliner Autorin Sarah Kahn hat für ihr Buch »Das Stammeln der Wahrsagerin« 2 Jahre lang die Geschichten hinter Anzeigen recherchiert und dabei auch die spezifische Lyrik von Anzeigentexten analysiert. Waren die Kurztexte zu Printzeiten noch von skurrilen Abkürzungen geprägt, geben sie inzwischen ganze Lebensgeschichten preis, mit all ihren Abgründen.
Seidenblouson, Latex-Corsage, frische Kräuter aus der Kellerplantage, neuer Wagen, alte Auspuffanlage, demnächst TÜV-Abnahme in unserer Tiefgarage. Und jetzt das Beste von allem, gerade sind wieder mal die Preise gefallen. Outfit-Designer, woher weiß keiner, Rolex vom Ukrainer, Swiss made in China.
Kleinanzeigen bieten auf der wahren Ebene Kapitalismus in kleiner Reinkultur. Die größte österreichische Internetplattform für Anzeigen heißt entsprechend kurz und bündig Will haben.
Ich kann mich gar nicht entscheiden, ist alles so schön bunt hier.
Am Ende vom Lied ist der Mensch im Kapitalismus doch wieder nur, was er kauft. Deshalb fällt es doppelt schwer, sich auf diesen Markt der Möglichkeiten, dieser Resterampe des Lebens, zu entscheiden.
Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Gestreifte Shorts oder Slip mit bunten Streifen. Qual der Wahl. Ich nehme da mal die Rokoko-Perücke und den Fußballpokal.
Kleinanzeige, kleine, kleine, Kleinanzeige. Kleinanzeige, kleine, kleine, Kleinanzeige. Kleinanzeige, kleine, kleine, Kleinanzeige.
Und gibt's was zu verschenken, werde ich ja nicht denken.
Gesa Ufer las einen neuen Song von Romano, Kleinanzeige.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ein guter Migrant ist, wer aufgeklärt über Frauenunterdrückung, Islamismus und Demokratiefähigkeit spricht. Und ein guter Jude hat immer etwas zum Antisemitismus, Holocaust oder Israel zu sagen. Max Czolek nennt das alles Integrationstheater. Morgen Abend stellt der jüdische Lyriker und Politologe seine Streitschrift »Desintegriert euch« in Frankfurt am Main vor. Mit diesem Integrationstheater, so Czolek, soll das Selbstbild einer geläuterten Gesellschaft stabilisiert werden.
Wir sind ein anti-antisemitisches, antirassistisches Land. Und die Geflüchteten sollen mal aufpassen, ich paraphrasiere, dass sie keinen Antisemitismus reinbringen. Ich dachte mir, das ist doch kurios. Ich meine, die Situation ist doch eine ganz andere. Die AfD ist gewählt worden, wir haben ein Riesenproblem offensichtlich. Wir sind viel weniger weit, als wir gedacht haben. Und eigentlich müssten wir jetzt dieses Selbstbild justieren.
Max Czolek, Desintegriert euch. Buchvorstellung und Podiumsdiskussion morgen Abend um 19 Uhr in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main. Was hat ein Kerbholz mit einer SMS zu tun und ein Liebesgedicht mit einer Leuchtreklame? Eine Leipziger Ausstellung erzählt, wie der Mensch seit über 5000 Jahren sein Wissen notiert, Botschaften weitergibt und auch seine Fantasien verewigt, mithilfe der schriftlichen Zeichen. Dabei spannt die Ausstellung einen Bogen von der Vergangenheit über die Gegenwart bis weit in die Zukunft. Museumsdirektorin Stefanie Jakobs.
Das Kerbholz ist eines der ganz, ganz frühen mediengeschichtlichen Zeugnisse. Was den schönen und verrückten Effekt hat, dass er mit einem binären Code arbeitet. Also wie die Computerwelt 01 ist das Kerbholz entweder Kerbe oder nicht Kerbe.
Die Dauerausstellung Zeichen, Bücher, Netze. Von der Keilschrift zum Binärcode. Zu sehen im Deutschen Buch- und Schriftmuseum in Leipzig. Da man im Verkaufsgespräch nicht alles sagen kann und manche Bücher auch nicht über den Tresen gehen, dafür aber umso lieber mit nach Hause genommen werden, haben Maria Christina Piwowarski und Ludwig Lohmann den Podcast Blau-Schwarz Berlin gegründet. Die zwei gehören zum Team der Berliner Buchhandlung Ocelot. Ohne vorher zu skripten, reden sie sehr spontan, emotional und kenntnisreich über ihre letzten Lektüren.
Ich war gerade so verliebt in dieses Buch und dann habe ich es auf Seite 22 wirklich wie vom Ekel gepackt in die Ecke geschmissen, weil in diesem sehr, sehr interessanten, guten Buch plötzlich das N-Wort auftauchte und zwar ohne Grund.
Und nicht in der Figurenrede,
nicht in der Figurenrede,
als Erzählstimme.
Sondern als Erzählstimme und auch als ausgeschriebenes Wort und von einer Frau, Wir reden hier von diesem rassistischen Begriff, den es nicht mehr zu benutzen gilt.
Der Podcast ist zu finden auf blauschwarzberlin.de und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Das waren die Literaturtipps von Regina Voss.